Es geht um Hoffnung. Und Hoffnung, das ist eins der Grundworte der christlichen Kirche. Paulus sagt das einmal. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Und in diesem Dreigestirn, das, was Wurzeln sind, aus denen wir leben, was uns prägen soll als Einzelne, als christliche Gemeinschaft, als Gemeinde, da ist die Hoffnung ganz stark drin. Glaube, das Vertrauen auf Gott, der uns trägt. Und die Liebe, die Gewissheit über Gott, dass er uns annimmt. Und die Hoffnung, der Blick auf Gott, der uns den Weg öffnet. Glaube, Hoffnung, Liebe. Also ist Hoffnung eine christliche Grundtugend, die unser Leben bestimmen soll. Und darüber möchte ich mit euch sprechen, anhand eines Textes aus dem 1. Petrusbrief. 1. Petrus 1, Vers 3, folgende. Am Ende seines Lebens ist Petrus in Rom. Wir wissen, es wird langsam schwierig für die Christen, die Bedrängnis, von der er redet, lesen wir gleich. Das ist ganz konkret. Es ist eine Zeit, in der Christsein nicht einfach war. Verfolgung unter Kaiser Nero, Missverständnisse, Anfeindungen in der sie umgebenden Gesellschaft. Die Christen wurden schlecht gemacht, sie wurden verleumdet, sie wurden an den Pranger gestellt. Und es ist ja oft so, wenn eine Gruppe irgendwann verfolgt wird, dann hat das eine Vorgeschichte. Dann gibt's erstmal negatives Reden, Desinformation, dann wird was an die Hauswände geschmiert, dann wird in den Medien negativ über sie berichtet. So war es ja in den Jahren vor der Verfolgung von Juden im Dritten Reich und diesem furchtbaren Holocaust, der dann passierte. Das hatte ja eine Vorgeschichte. Und ähnlich ist es hier auch in Rom, dass es so eine Vorgeschichte gibt, dass langsam aber sicher der Name Christen wirklich zu einem Schimpfnamen wurden. Und Petrus spürte das. Und angesichts des auch ihm drohenden Martyriums, und wir wissen vom Kirchengeschichtsschreiber Eusebius, dass Petrus so wie Paulus unter der neronischen Verfolgung, also in der Mitte der 60er Jahre, etwa 30, 35 Jahre nach Jesus, als Märtyrer gestorben ist. Er wurde dieser Überlieferung nach gekreuzigt, während Paulus durch das Schwert hingerichtet wurde. Aber mitten in diesen schwierigen Situationen setzt Petrus das Wort, den Ton für die christliche Gemeinde. Und dieses Wort ist Hoffnung. Er singt das hohe Lied der Hoffnung. Weil die Hoffnung ist stärker und die Hoffnung sieht weiter. Und die Hoffnung überwindet und über diese Hoffnung spricht er. Es wird euch nicht überraschen, dass ich heute drei Aspekte der Hoffnung mitgebracht habe. Jeder, der schon einmal eine Predigt von mir gehört hat oder zweimal, der weiß, dass ich normalerweise drei Punkte habe. Manchmal, wenn es ein besonderer Feiertag ist oder mir jemand vorher 10 € gegeben hat, dann gebe ich auch 4 Punkte. Aber das ist heute nicht passiert und deswegen gibt's heute nur 3 Punkte. Aber keine Angst, wenn der erste wie im ersten Gottesdienst etwas länger werden sollte, werde ich den auch die zweite und dritte etwas kürzen. Und zwar ist es erst einmal die persönliche Hoffnung. Hoffnung für dich und für mich. Persönliche Hoffnung. Zweitens eine umfassende Hoffnung, nämlich eine Hoffnung für die Welt. Und drittens eine begründete Hoffnung, eine Hoffnung, die eine ganz klare und deutliche Grundlage hat. Persönliche Hoffnung, umfassende Hoffnung, begründete Hoffnung. Und bitte merkt euch das, weil ich es nachher abfragen werde. Jetzt dürft ihr eure Bibeln aufschlagen oder auf euren Smartphones die Bibeln öffnen oder die weder die Bibel auf dem Smartphone haben, noch eine Bibel dabei, von denen gehe ich aus, dass sie die Texte des Neuen Testamentes auswendig kennen. Ihr könnt das sozusagen jetzt vor eurem inneren Auge abscrollen lassen, ja runterscrollen lassen. 1. Petrusbrief. Mir erzählte gerade, dass der Tübinger Theologieprofessor Adolf Schlatter, der schon seit vielen Jahren nicht mehr auf diesem Planeten lebt, dass der gesagt hat, Also er geht davon aus, dass jeder einigermaßen vernünftige Theologe das Neue Testament auf Deutsch und auf Griechisch auswendig kann. Das war so, ja. Also wie gesagt, ich kann es weder auf Griechisch noch auf Deutsch. Auch ja. 1. Petrus 3, 1 Vers 3 folgende. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das ja durch Feuer geläutert wird, zu Lob und Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Hier haben wir das Glaube, Hoffnung, Liebe. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb, die Liebe. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht, der Glaube. Ihr werdet euch aber freuen mit einer unaussprechlichen und herrlichen Freude, die Hoffnung, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich die Seligkeit eurer Seelen. Ich habe schon gesagt, die Situation war nicht einfach. Es war eine Verfolgungssituation. Aber die Hoffnung, von der Petrus redet, die ermöglicht den Blick über die gegenwärtige Situation hinaus. Die Hoffnung, erstens, dass es andere Zeiten kommen werden. Das wird nicht immer so schwierig und schlecht bleiben. Aber auch die Hoffnung, dass mitten in den Schwierigkeiten Gott die Kraft gibt, durchzuhalten. Und nicht nur irgendwo mit hängender Zunge durchzukommen, sondern auch als Überwinder durchzukommen. Diese Probleme und Schwierigkeiten, von denen er hier spricht, diese Anfechtung, diese Traurigkeit, das kann ja ganz Verschiedenes sein. Und ich finde es gut, dass im Neuen Testament und in der Bibel insgesamt wir als Christen nicht dafür zugeführt werden, das zu negieren und so zu tun, als wäre das alles nicht. Sondern die Bibel ist ein ehrliches Buch. Wir dürfen unsere Probleme, unsere Fragen, unsere Trauer, das, was uns bedrängt, benennen. Wir dürfen es anschauen. Wir dürfen es anschauen und wir dürfen es dann vor ihn bringen. Das können bedrängende Probleme sein, das können Anfechtungen sein, wo wir den Eindruck haben, Versuchungen, da kommen wir nie raus, die überwältigen uns. Vielleicht Zwänge, Zwanghaftigkeiten, in denen wir feststecken. Vielleicht Zweifel, die uns das Vertrauen rauben wollen. Vielleicht sogar Verzweiflung über scheinbar unlösbare Probleme. Vielleicht Trauer über einen Verlust, über den wir nicht hinwegkommen, oder ein Abschied oder ein Zerbruch auch vielleicht von einer Beziehung. Vielleicht ist es aber auch Angst vor einer schwierigen Situation, vor Prüfungen, vor einer Auseinandersetzung. Vielleicht ist es Frust über sich selbst, über Dinge, derer wir nicht Herr werden. Es gibt eine ganze Palette und ihr könntet die wahrscheinlich jetzt noch weiterführen. Von solchen Dingen, von außen und von innen, die Petrus hier als Bedrängnisse charakterisiert. Und dennoch, mitten in diesen Sachen, die man realistisch und ehrlich anschaut, ermutigt er zur Hoffnung. Gut, dass wir nicht so tun müssen, als hätten wir alles im Griff, sondern dass wir ehrlich sein dürfen, wie der Psalmbeter, unseren Frust, unsere Fragen, unsere Hoffnungslosigkeit, Gott sagen, ihm herausschreien, wie Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich rufe und du antwortest irgendwie nicht. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Ich kann meine ganzen Knochen zählen. Um mich herum ist eine Rotte von Hunden, die mich ankläffen, die mich zerfleischen wollen. Gott, sei mir doch nahe. Gott, verlass mich nicht. Dieser Psalm, den Jesus am Kreuz gebetet hat. Kennst du solche Gefühle, dass ein bestimmtes Problem sich nicht auflöst, dass eine bedrängende Situation sich scheinbar überhaupt nicht mehr ändern kann? Was unsere Antwort? Petrus ermutigt zur Hoffnung. Das ist sein Thema hier am Ende des Lebens, das ist wie sein Nachlass. Letzte Worte sind ja so wichtig. Und ich denke sehr gerne an manche Begegnungen, die ich hatte mit alten Menschen. Ich denke zum Beispiel an Fürst Castell, den ich vor 2,5 Jahren oder 2 Jahren etwa um diese Zeit besuchen konnte. Er war da kurz davor, vor seinem 91. Geburtstag. Und ich habe ihn besucht in seinem kleinen Schlösschen da in Castell. Und er war ein glühender Jesusliebhaber, war ein Mann, der wirklich ganz viel getan hat für das Reich Gottes, für unzählige Menschen, der unter anderem auch die Aufarbeitung der jüdischen Konten ihrer fürstlich-kastellischen Bank vorangetrieben hat, während viele immer noch das Thema, was ist eigentlich im Dritten Reich mit den Geldern passiert, unter dem Deckel gehalten haben. Aber ihm war das ganz wichtig, auch Versöhnung zu suchen und Entschuldigung zu und um Entschuldigung zu bitten und um Vergebung zu bitten, um Buße zu tun. Jedenfalls ein Mann, der bis ins hohe Alter geistig ganz klar war. Und bei meinem letzten Besuch werde ich es nie vergessen, wie er dann, als wir dann wegfuhren, auf dieser kleinen Schlosstreppe stand und sozusagen wie so ein Patriarch, der segnet, so stand. Und ich dachte irgendwie, der segnet uns jetzt. Ich fahre jetzt hier weg, ich weiß nicht, ob ich den nochmal wiedersehe, obwohl es noch nicht absehbar war, dass er sterben würde. Er war eigentlich noch ganz fit. 3 Wochen später ist er dann rübergegangen in die obere Wirklichkeit. Aber wie er da stand und segnete, und ich dachte, jetzt wirst du gesegnet nochmal beim Wegfahren. Der steht da und der segnet dich nochmal. Letzte Worte des Segens. Und so ist das hier bei Petrus, der sagt der Gemeinde, der weltweiten Gemeinde, das waren damals ja auch schon etwa 10.000 Leute mindestens, weil die Gemeinde in den ersten Jahrzehnten ja ein unglaubliches Wachstum erlebt hat. Und er weiß, da kommen jetzt Verfolgungen, er weiß, das wird jetzt ganz schwierig und es gibt auch Verführungen von innen, es gibt Verfolgungen von außen. Und dann sagt er, was sage ich denen? Ich sage denen Hoffnung. Hoffnung für dich und für mich persönliche Hoffnung, Hoffnung für diese Welt, umfassende Hoffnung und Hoffnung aus Gottes Kraft begründete Hoffnung. Mit dem dritten fange ich an. Wie gesagt, 3 Punkte. Also erstens begründete Hoffnung. Es gibt einen Grund zur Hoffnung. Und Petrus sagt in 1. Petrus 1, Vers 3, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns wiedergeboren hat. Allein darüber müsste man jetzt eine Stunde reden, was heißt Wiedergeburt, zu einer lebendigen Hoffnung und wodurch durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Also die Hoffnung ist nicht, indem wir uns selbst zusammenreißen und sagen, jetzt müssen wir mal einfach mal stark sein, wir müssen mal an das Gute in uns selbst glauben oder sowas. Nein, das ist nicht die Botschaft der Bibel. Die Botschaft der Bibel ist, da gibt's ein Ereignis, das ist so einschneidend, das hat die Welt so sehr verändert. Das ist die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Ein weltveränderndes Ereignis, das außerhalb unserer eigenen Denkvorstellungen, unserer eigenen Möglichkeiten, unseres eigenen Zugriffs liegt. Es ist eine neue Lebensbasis, die Gott geschaffen hat. Diese Auferstehung verändert alles. Und deshalb, glaube ich, ist es ganz wichtig, sich mit der Tatsächlichkeit der Auferstehung auseinanderzusetzen. Vor langen Jahren haben Guido Baldes und ich ein Buch geschrieben über die Tatsächlichkeit der Auferstehung. Faszination Jesus. Wer ist Jesus? Was sagen die außerbiblischen Quellen? Wie historisch ist das alles? Was wissen wir über Jesus? Wie ist die Überlieferung? Wie ist das mit dem Kreuz? Und wie ist das mit der Auferstehung? Und ich habe mich sehr gefreut, als ich jetzt im Herbst in Serbien war, an der Buchmesse in Belgrad war. Es gibt eine serbische Auflage, 4. Auflage schon. Und wir kommen da an, eine Buchmesse, unglaublich viele Verlage. Ich wusste gar nicht, dass die in Serbien so viel lesen. Auf jeden Fall kommen wir da hin und da sitzt da mein Buch, bum, bum, also Guidos und mein, bum, 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 bum. Und dann kommt ein junger Mann, der war sowas wie so ein serbischer Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Star. Ne? Dann kommt er an und sagt, durch dieses Buch bin ich zum Glauben gekommen. Ne? Und dann sagen die Mitarbeiterinnen, ja, und der Autor steht da hinten, jedenfalls einer der beiden Autoren, Guido war nicht da. Ja, aber mir ist das wichtig und deswegen haben wir es auch mitgebracht und ich hab's, wer es haben will oder kauft es mal im Kontext, ich schenk's euch, wenn ihr kein Geld habt, ist mir völlig egal, Hauptsache ihr lest es, weil es mir ganz wichtig ist, dass Christen lernen zu denken und dass wir nicht in so eine Spaltung sind, dass wir denken, ach ja, das mit der Auferstehung mit Jesus und so, das alles was für einen Sonntagmorgen und ist ein Gefühl oder während der Worship-Zeit, sondern dass wir wirklich eine Tatsächlichkeit haben, geschichtlich, dass es wahr ist. Und als dieser Jesus, jetzt schaffe ich das natürlich nicht alles zu entfalten, als dieser Jesus auferstanden ist, da wurde auf einmal deutlich, das absolute Ende, nämlich der Tod, war doch nicht das Ende. Weil Jesus auferstanden ist, gibt es immer noch eine Hoffnung. Trauer, Frust, Verzweiflung, Enttäuschung, Angst müssen nicht das letzte Wort haben, weil der lebendige Jesus da ist und er kann alles verwandeln. Er kam in den verschlossenen Raum und sagte, Friede sei mit euch. Das habe ich erfahren immer wieder in den Krisenpunkten meines Lebens. Und am Donnerstag, da ging es über Markus 2, da hat Elke gesprochen in der Pfarrkirche über die Heilung des Gelähmten. Und das ist eigentlich meine Lebensgeschichte. So bin ich ohne Jesus, wie ein Gelähmter. Und da kommen aber einige, die tragen mich zu Jesus. Und dann sagt Jesus zu mir, der lebendige Jesus, Roland, deine Schuld ist vergeben. Und steh auf, nimm deine Liegematte und geh. Der lebendige Jesus ist kein bloßer Gedanke, ist kein philosophisches Konstrukt, sondern eine Wirklichkeit. Er ist da. Wir haben vor vielen Jahren mal beim Kirchentag in Frankfurt mitgearbeitet. Das war so ein Zelt auf der Zeil gebaut. Das wurde betrieben, glaube ich, von EC und CVM. Und wir als CT waren da auch ein bisschen dabei. Und wir waren verantwortlich, den Mittagsgottesdienst da zu gestalten, so jugendmäßig. War da irgendjemand von den hier Anwesenden noch dabei? Kann sich jemand erinnern? Im ersten Gottesdienst war jemand da, der auch da war. Und ich glaube, Guido hat den Worship gemacht, ich weiß nicht mehr, und das ist eine Band von uns auf jeden Fall. Ich habe dann so eine kurze Verkündigung gemacht, so 6-7 Minuten. Und als es vorbei war, luden wir Leute ein zum Kreuz, wir hatten ein Holzkreuz mit, nach vorne zu kommen. Da kommt eine Frau zu mir und sagt, ich bin aus der Kirche ausgetreten. Ich bin eigentlich mehr so esoterisch drauf. Ich glaube das so irgendwie nicht so, wie das in der Bibel ist. Aber als sie, und damit meinte sie mich, als sie gesagt haben, Jesus ist da, da war der da, und dann kamen so Scheren und haben mich freigeschnitten, haben die Fesseln, die um mich herum waren, die Fäden abgeschnitten. Und ich dachte nur, wow, ich habe keine Scheren gesehen und ich habe auch keine Fäden gesehen, aber Jesus war wirklich da. Ich habe es gesagt, aber es war ja nicht nur ein Wort, was ich da gesagt habe, sondern es ist eine Wirklichkeit. Wenn ich jetzt sage, Jesus ist da, dann sage ich ja nicht etwas, um euch zu überzeugen. Dann drücke ich eine Tatsache aus. Der ist jetzt hier. Wir sehen ihn nicht. Vielleicht, aber er ist da. Er ist unter uns. Er ist der Herr. Oder als wir jetzt in Südägypten waren, da waren wir waren da ja mehrere Wochen, Elke und ich, und dann wollten der andere deutsche Begleiter und ein junger Ungar, der mit mir gefahren war, Aaron und ich, wir wollten zu einem bestimmten Dorf fahren und dort Leute besuchen und gingen an so eine Stelle an der Straße, wo so Toyotas standen, so Pickups, und wir sind dann da hinten drauf gestiegen und das füllt sich dann immer aus, und wenn dann so 12, 13 Leute auf dem Platz sitzen, wo eigentlich nur 8 hinpassen, dann fährt er langsam so los, und wir sind also, dann sagt der Fahrer, komm nach vorne, und dann sind wir nach vorne, Aaron und ich, und als wir losfuhren, sagt er zu mir auf Arabisch, lief das alles, ich habe unseren Herrn Jesus in Saudi-Arabien gesehen. Ich dachte erstmal, okay, jetzt müssen wir erstmal sortieren, ja. Der sagt also unseren Herrn Jesus, der spricht biblisch, der spricht jetzt nicht so wie in der islamischen Redeweise, sondern es wäre Sayyidina Isa al-Masih, also er sagt Rabbana Yasua al-Masih, also sprach Arabisch eben mit christlichem Slang, und in Saudi-Arabien hat er Jesus gesehen. Und da dachte ich irgendwie, wow, ich wusste gar nicht, dass der da ist. Aber in der Zeil in Frankfurt wusste ich auch nicht, dass er da ist. Aber er ist da und er war da. Und dann hat er erzählt, er sagt, ja, was hat denn Jesus zu dir gesagt? Ja, Jesus hat gesagt, folge mir nach. Und dem folge ich jetzt. Und dann habe ich gesagt, ja, gibt's noch andere hier in deinem Ort, wo du wohnst, die auch Jesus nachsagt? Er wüsste es nicht. Sag ich, weiß das jemand? Ja, meine Frau weiß das. Ja, was sagte die denn dazu? Ja, die weiß nicht, ob sie das gut findet oder nicht. Aber die hat es meiner Mutter gesagt und die macht mir das Leben jetzt schwer. Aber was ich sagen will, das ist ja nicht etwas, der Mann hatte ja keine christlich-religiöse Vorbildung oder keinen Einfluss. Der kannte die Bibel nicht, der wusste nichts von Jesus, aber Jesus erscheint ihm. Das ist dieser lebendige Jesus. Der lebendige Jesus ist da, der auferstandene Jesus ist die Grundlage für unsere lebendige Hoffnung. Und aus dieser begründeten Hoffnung kommt mein zweiter Punkt. Also das erste begründete Hoffnung. Das zweite ist persönliche Hoffnung. Diese Hoffnung, die kannst du ganz persönlich für dich aktivieren. Du kannst sagen, Jesus, dass du jetzt da bist, daran halte ich mich fest. Ich gucke jetzt mit deiner Kraft über das Hier und Jetzt hinaus. In diese Situation, die mich bedrängt, bitte ich dich jetzt mit deiner ganzen Auferstehungskraft hereinzukommen. Dieses Wort aktivieren ist vielleicht ein bisschen ungewöhnliches Wort. Es kommt in der Bibel als solches auch nicht vor. Aber es hat mich angesprungen in der Vorbereitung. Und dieses Aktivieren fängt damit an, dass wir verstehen, was die Hoffnung bedeutet. Wir sind wiedergeboren. Wir haben neues Leben aus Gott. Ich gehe jetzt nochmal im Text entlang. Vers 4. Es ist ein unvergänglich, unbeflecktes, unverwirkliches Erbe. Das heißt, wir haben eine wunderbare Zukunft. Viele von uns in diesem Raum sind jung und ihr schaut auf das Leben nach vorne. Und vielleicht ist eure Hoffnung so auf die, wie bei mir die ersten Jahre, Jahrzehnte meines Lebens, so die Villa an der Riviera, so da, mein Hoffnungs, ja, das so, ne. Aber wenn man dann irgendwann in die Phase kommt, wo man weiß, realistisch, habe ich noch 10, vielleicht 20 Jahre, wenn's, so, wie ist das? Ist das eine Hoffnung einfach nur, dass es im Altersheim auch ist, erträglich? Oder gibt's eine Hoffnung, die weit über das hinausgeht? Und darüber redet Petrus, und manche sagen, ja, da vertröstet ihr Christen die Leute immer auf die Zukunft. Nein, aber dieser Aspekt ist auch wichtig. Weil wenn unsere Hoffnung nur die 60, 70 Jahre oder 80 Jahre oder seien es 90 Jahre reicht, aber darüber hinaus nicht geht, dann ist es eigentlich eine sehr begrenzte Hoffnung. Aber durch die Auferstehung Jesu ist der Himmel aufgebrochen und Raum und Zeit sind aufgebrochen. Und da ist jetzt ein Weg hindurch in eine unendliche Ewigkeit und Wirklichkeit mit Gott. Ein unvergängliches, unbeflecktes, unverweltliches Erbe, das für uns aufbewahrt wird. Und wir werden durch Gottes Macht, durch den Glauben bewahrt zu dieser Seligkeit. Das ist das sogenannte Passivum Divinum, das, wenn also das göttliche Passiv, wir werden bewahrt, das heißt, Gott bewahrt uns. Er eröffnet uns diese Dimension. Und dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es traurig sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Obwohl wir das Vorletzte ernst nehmen, auch das Hier und Jetzt, und obwohl Trauer und Anfechtungen jetzt Realität sind, sind sie nicht die letzte, letztlich gültige und letztendliche Realität, sondern am Ende ist die Freude. Ihr werdet euch freuen mit einer unaussprechlichen Freude. Und ich bin da total gespannt drauf, wie das sein wird. Wenn wir dann da bei ihm sind und wenn wir Jesus sehen von Angesicht und wenn diese Trauer und Schmerzen und alles Leid und Frust und Versagen, alles wie ein Nebel vergeht und wir dann vor Jesus stehen. Und dann sagt Petrus, werden wir uns freuen mit einer unaussprechlichen und herrlichen Freude. Da werden wir sein wie die Kinder, als ob sie 500 Weihnachten auf einmal erleben. Oder die Erwachsenen, die 40 Millionen Lottogewinne auf einmal gemacht haben. Das ist eine persönliche Hoffnung, aber wir können sie aktivieren. Und diese Perspektive weit über das Hier und Jetzt hinaus gibt uns dann aber auch die Kraft, im Hier und Jetzt hoffnungsvoll zu leben. Persönliche Hoffnung, die wir aktivieren, die wir einsetzen, weil Jesus da ist. Das verändert unseren ganzen Blick aufs Leben und motiviert uns zu anderen Taten. Und ganz kurz am Ende der dritte Punkt, die umfassende Hoffnung, Hoffnung für die Welt. Wir sind berufen, Hoffnungsträger zu sein. Ich bin dankbar, dass ich solche Menschen kennen darf. Manche bekannte Leute, die wirklich was bewegt haben, aber auch Leute, die hier im Raum sind. Wer ist denn ein Hoffnungsträger? Jeder, der von dieser Hoffnung motiviert ist und der nicht nur für sich selbst lebt, sondern auch für andere. Der befreit ist von dem, was Luther nennt, das Inkorbatus in se ipsum, in sich selbst hinein verkrümmt zu sein, was unser natürlicher Zustand ist und der durch Gottes Kraft befreit wird, herausgerufen wird, nach außen zu gehen, nach außen sich einzusetzen. Menschen, die nicht nur für sich leben, sondern sich für andere einsetzen, im Namen Jesu, sind solche Hoffnungsträger. Der CT Berlin ist mir eingefallen, die mit ein paar Leuten von uns ausgesandt wurden 2002 und jetzt eine Hoffnung in einen ganzen Kiez hineingebracht haben und die dort wirklich als Licht sind. Und Annette Lauer erzählt es einmal, eine Nachbarin kam zu ihnen und sagte, seid ihr hier, seid ist unsere Straße heller geworden. Was für ein unglaubliches Zeugnis. Begründete Hoffnung, weil Jesus lebt. Persönliche Hoffnung, weil wir diese Hoffnung aktivieren dürfen und umfassende Hoffnung. Leben in und aus Hoffnung zusammen mit Glauben und Vertrauen auf Jesus und Liebe zu ihm und den Menschen macht uns den Rücken frei, zu Hoffnungsträgern für andere zu werden. Und diese umfassende und persönliche Hoffnung ist begründet in der wirklich geschehenen Auferstehung, der Überwindung des Todes durch Jesus Christus. Herr, wir danken dir, dass du der Lebendige bist, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Du bist der Grund der Hoffnung, du der lebendige Herr. Und weil du da bist, können wir auch in die Zukunft gehen mit einem vertrauensvollen Herzen. Können wir auch Schwierigkeiten und Anfechtungen und Sorgen und Ängsten entgegentreten in deinem Namen. Und können wissen, Herr, du bist auf unserer Seite. Und deswegen dürfen wir zu Hoffnungsträgern werden für andere. Hilf uns dazu. Und wir danken dir, Herr, dass du uns hineinnimmst in den Sieg und dass wir Überwinder sein dürfen in deinem Namen. Amen.